Deutschlandfunk, Marktplatz.
Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen. Angeblich soll es sie ja gegeben haben, die vermeintlich gute alte Zeit, in der haben dann junge Menschen eine Lehre gemacht oder einen Beruf gelernt, manche vielleicht auch studiert. Ja, und dann haben sie für den Rest ihres Lebens eigentlich nichts anderes gemacht, als das Gelernte dann im Alltag umzusetzen. Ich persönlich kann mir das kaum noch vorstellen, aber selbst wenn es solche Zeiten je gegeben hat, sie sind wohl lange, lange vorbei. Die Arbeitswelt hat sich allein in den letzten vergangenen Jahrzehnten rasant gewandelt. Neue Computersysteme, Geräte und Maschinen verändern unseren Alltag. Ganze Berufe sind verschwunden und neue dazugekommen. Und beim Studium und bei der Ausbildung wird jungen Menschen inzwischen immer wieder gesagt, das Ganze ist erst der Anfang. Und ja, wir werden immer wieder Neues dazu lernen müssen. Warum das Lernen im Erwachsenenalter und im Berufsleben eigentlich etwas Gutes ist und unser Leben bereichern kann, darum geht es heute bei uns im Marktplatz. Und wir erklären, wie Sie passende Weiterbildungsangebote finden und worauf Sie dabei achten sollten. Unser Thema heute: lebenslanges Lernen, Fortbildung, Seminare und Bildungsurlaub machen. Dafür ist zu mir heute in unser Kölner Studio gekommen Barbara Hemkes vom Bundesinstitut für Berufsbildung oder kurz BIP. Sie leitet dort den Arbeitsbereich innovative Weiterbildung, Durchlässigkeit, Modellversuche. Liebe Frau Hemkes, herzlich willkommen beim Marktplatz und schön, dass Sie dabei sind.
Ja, danke für die Einladung.
Aus Berlin ist uns zugeschaltet Mario Patuzzi vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Er leitet dort das Referat Grundsatzfragen der beruflichen Bildung und Weiterbildung. Herr Patuzzi, herzlich willkommen in unserer Expertenrunde.
Vielen Dank für die Einladung.
Die dritte Expertin, Frau Sabine Schmidt-Lauf, auf die müssen wir noch einen Moment warten. Es gibt da noch ein paar technische Probleme mit der Zuschaltung. Wir begrüßen dann also erstmal unsere letzte Expertin in der Runde, Elisabeth Tazidiljanow von der Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung in Bottrop. Das ist eine landeseigene Gesellschaft, die für das Land Nordrhein-Westfalen unter anderem die Weiterbildungsberatung NRW organisiert. Liebe Frau Tazidiljanow, schön, dass Sie aus dem Homeoffice dabei sind, obwohl Sie ja heute etwas gesundheitlich angeschlagen sind, wie Sie mir erzählt haben. Herzlich willkommen trotzdem in dieser Runde.
Guten Morgen, schön hier zu sein.
Und natürlich freuen wir uns beim Marktplatz wie immer auch über Ihre Fragen und Anregungen zum Thema, die dieses Mal rund um das Thema Fortbildung, Bildungsurlaub und lebenslanges Lernen gehen sollten. Nutzen Sie vielleicht selbst regelmäßig Bildungsurlaub oder Weiterbildungen? Und wenn ja, was sind Ihre Erfahrungen damit? Was klappt gut? Wo gibt es vielleicht auch Probleme? Und oder wo würden Sie sich gerne weiterbilden, weil Sie sich vielleicht beruflich verändern möchten? Und Sie vielleicht nur noch nicht so richtig wissen, wo Sie die passenden Angebote finden oder wie Sie das Ganze organisieren und finanzieren können. Melden Sie sich, wir freuen uns auf Ihre Mails und Anrufe rund um das Thema Weiterbildung und das lebenslange Lernen. Unser Thema heute: lebenslanges Lernen, Fortbildungen, Seminare und Bildungsurlaub machen. Ja, wir haben momentan noch etwas Schwierigkeiten mit der Zuschaltung von Frau Schmidt-Lauf, die mich jetzt gerade auf dem Handy versucht anzurufen. Ich mache mal ganz kurz das Telefon auf laut hören. Hallo, Frau Schmidt-Lauf, können Sie uns hören?
Ja, hallo, Herr Römermann, ich kann Sie jetzt sehr gut hören.
Ja, ich fürchte, wir haben tatsächlich etwas Schwierigkeiten, Sie von der Telefonanlage aus zuzuschalten. Mein Kollege versucht es jetzt gleich nochmal auf Ihrer Handynummer. Wenn Sie einen Moment auflegen, versuchen wir Sie gleich auf Ihrer Handynummer nochmal anzurufen. Das ist gerade etwas live, das ist etwas schwierig. Eigentlich sollte die Zuschaltung per Internet klappen. Also, wir versuchen es jetzt gleich, dass Sie bei uns im Programm sein können, ja?
Mache ich. Gut, dankeschön.
Ja, das ist Live-Radio. Ich hoffe, das klappt dann gleich und mein Kollege meldet sich. Ich frage sicherheitshalber nochmal, habt ihr die Handynummer tatsächlich auch bei euch jetzt vorliegen? Gut, alles gut. Ja, also, dann starten wir einfach mit meinem zweiten Gast. Herr Patuzzi, Sie sind beim Deutschen Gewerkschaftsbund für das Thema berufliche Bildung und Weiterbildung zuständig. Sie vertreten hier in der Runde also so, ich sag mal, ein bisschen den Blick auf die Arbeitnehmerinteressen. Was ist denn Ihr Eindruck? Wie gut funktioniert die Fort- und Weiterbildung so speziell für Arbeitnehmer in Deutschland momentan?
Ja, ich würde mal sagen, so lala.
So lala, das ist nicht so positiv.
Naja, kommt drauf an. Also so prinzipiell, das sehen wir auch an allen Statistiken, hat sich ja die Weiterbildungsbeteiligung erhöht. Aber nach wie vor ist es so, dass bestimmte Gruppen von Beschäftigten deutlich weniger Zugang zu Weiterbildung haben. Das gilt also neben den Erwerbslosen, gilt das insbesondere für Beschäftigte ohne Berufsabschluss, für Beschäftigte vor allem in atypischen Beschäftigungsverhältnissen, für Beschäftigte mit Zuwanderungshintergrund und vor allem für Beschäftigte mit hohen Anteilen, sage ich mal, an Routinetätigkeiten, die sozusagen ganz häufig einfache Arbeit machen. Und da haben wir ein Gefälle in den Betrieben, wo wir uns auch als Gewerkschaften sehr bemühen, das auszugleichen und gerade diesen Beschäftigtengruppen auch nochmal bessere Zugänge zu beruflicher Weiterbildung zu ermöglichen.
Mhm. Gibt es da häufig auch Schwierigkeiten, dass sich die Arbeitgeber querstellen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Na, es gibt auch Arbeitgeber, die sich querstellen. Meiner Erfahrung nach ist es aber auch häufig so, dass Arbeitgeber schlicht und einfach das Thema Weiterbildung nicht so auf dem Schirm haben und Weiterbildung dann häufig machen, wenn oder machen lassen, wenn sich auch, sag ich mal, so ein Betrieb umstrukturiert, neue Maschinen angeschafft werden, neue Technologien genutzt werden, dann sehen viele Arbeitgeber auch die Notwendigkeit, dass da was gemacht werden muss. Aber dass so eine Art Weiterbildungskultur in den Betrieben entsteht, das erschließt sich, glaube ich, vielen Arbeitgebern erstmal nicht. Da müssen unsere Betriebs- und Personalräte auch ganz schön schwer dafür schuften, so eine Kultur überhaupt erstmal zu etablieren.
Ja, und vielleicht noch eine Frage, wie halten Sie es denn ganz persönlich mit dem lebenslangen Lernen? Besuchen Sie da auch Seminare und Weiterbildungsveranstaltungen oder betreiben Sie es eher im Selbststudium? Wie läuft das bei Ihnen?
Na, bei mir, ich gehöre ja auch so ein Stück weit, sag ich mal, zu diesen sogenannten Hochqualifizierten. Ich bilde mich gerne weiter. Mir fehlt manchmal auch die Zeit, aber ich habe das Glück, dass mein Arbeitgeber sehr viel Wert auf Weiterbildung legt und die nutze ich auch entsprechend und ich sage mal auch im privaten Bereich, so für meine Persönlichkeitsentwicklung, mache ich auch ganz schön viel mit Lesen, Veranstaltungen besuchen. Ich bin also weiterbildungsaffin, wie Sie merken.
Sehr schön. Weiterbildungsaffin ist vermutlich auch Sabine Schmidt-Lauf, jetzt mir hoffentlich richtig zugeschaltet und nicht über mein privates Handy. Frau Schmidt-Lauf, ich habe es vorhin schon gesagt, Sie sind Professorin für Weiterbildung und lebenslanges Lernen. Als Professorin, da haben Sie ja berufsbedingt vermutlich auch überhaupt niemals ausgelernt. Empfinden Sie das eigentlich eher als Fluch oder als Segen?
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen erstmal nochmal.
Ich freue mich auch, jetzt dabei sein zu können. Ich empfinde das tatsächlich als Segen. Also ich glaube, es war ja auch eine Intention, diese Leidenschaft im Lernen zum Beruf zu machen. Und von daher bin ich da auch sehr dankbar dafür.
Trotzdem empfinden ja manche Menschen auch durchaus diesen konstanten Wandel in der Arbeitswelt und auch Fortbildung als anstrengend, leiden ein wenig darunter. Woran liegt das?
Ja, also ich glaube, das ist auch richtig und es ist auch im Prinzip, gibt es da verschiedene Gründe dafür. Das eine ist, es drückt sich schon ein bisschen im Begriff aus, den Sie ja auch für die Sendung gewählt haben, des lebenslangen Lernens. Da schwingt so ein bisschen das Lebenslängliche auch mit.
Lebenslänglich, das hatte ich nicht im Kopf, aber da ist was dran.
Genau, deswegen sprechen wir auch mittlerweile lieber vom lebensbegleitenden Lernen, um zu zeigen, wie vielfältig Lernen auch im Erwachsenenalter sein kann und dass es eben über alle Phasen bis hin, von der Wiege bis zur Bahre reicht, also das ist so die Metapher dafür. Und das ist, glaube ich, auch richtig, dass nicht das ganze Leben zu einem Lernen gemacht wird. Man braucht auch Auszeiten vom Lernen. Man muss Dinge, die man gelernt hat, auch setzen lassen können. Also die Psychologie spricht da von der Inkubationszeit, die man sich gibt, um das Gelernte auch zu verarbeiten und ein Neues daran anzuschließen. Und ich glaube, es muss eine gute Balance, oder es wäre schön, um das nochmal aufzugreifen, was eben gesagt wurde, so die Kultur, also insgesamt eine gesellschaftliche, nicht nur eine betriebliche, sondern eine gesamtgesellschaftliche Kultur des lebenslangen Lernens zu pflegen. Und das wäre auch eine Kultur der guten Balance. Mhm. Ja, zwischen Lernen und Anwenden, Wissen können und Tun, Und das auch genießen können dann.
Ja, Sie beschäftigen sich mit lebenslangem Lernen und Weiterbildung bei Ihrer Forschung ja auch eben nicht nur aus dieser beruflichen Perspektive, sondern es geht auch darum, in anderen Bereichen sich weiterzubilden. Warum sollte ich mich denn im Privatleben weiterbilden oder muss es vielleicht sogar?
Ja, also da ist der andere Bereich ist jetzt tatsächlich das Privatleben und dann ist es aber auch, also wir denken oder wir schauen sehr viel auf die Schnittstellen. Die Schnittstellen, die der moderne Mensch in die Gesellschaft überall hinein hat. Und dann sind das Themen natürlich, die großen Themen, die die Gesellschaft bewegen, sowas wie vor einigen Jahren Migration, davor die Wirtschaftskrise, jetzt natürlich die pandemische Notlage, so eine gesamtgesellschaftliche Situation, die uns ja schon lange begleitet, wie der demografische Wandel, das Älterwerden. Und da kann man sagen, dann geht es für das Individuum vielleicht darum, wie komme ich zu einem produktiven Umgang mit dem Älterwerden, wie kann ich mich auch fit halten. Genauso geht es natürlich im Sozialen vielleicht darum, die Generationen miteinander in Gespräche zu bringen und auch dort miteinander zu halten, voneinander zu lernen. Also diese aktive Teilhabe am Leben, gestaltungsfähig bleiben, handlungsfähig bleiben, politisch mich engagieren, möglicherweise ehrenamtlich tätig werden, für meine eigene Gesundheit zu sorgen, also lebenslange Fähigkeit, die lebenslange Fähigkeit, sich zu erhalten, ist ja eine wahnsinnig vielschichtige. Das bin ich und die Welt und das Gemeinsame daran.
Frau Tazedilinov, Sie arbeiten für die Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung. Sie kümmern sich dort unter anderem um die Arbeit der Weiterbildungsberatung NRW. Sie sind da nicht selber direkt im Beratungsgeschäft tätig, aber Sie bekommen ja durchaus Rückmeldungen von Ihren Mitarbeitern. Was ist da Ihr Eindruck? Wie gut sind denn die Arbeitnehmer tatsächlich über das Thema Weiterbildung und das lebenslange Lernen informiert?
Ja, es ist tatsächlich so, wir haben in NRW, in dem Land, in der unsere Gesellschaft hier angesiedelt ist, die gibt 95 Beratungsstellen, die genau die Zielgruppe der Personen, die sich gerne beruflich weiterentwickeln möchten, eigentlich ganz gut erreichen. Ich habe aber den Eindruck, dass die Bedarfe durchaus auch groß sind, die Arbeitnehmer nur manchmal nicht immer so richtig wissen, an wen könnten sie sich wenden, wenn sie hierzu eine Beratung benötigen. Und da geht es sehr viel auch um die richtigen Zugänge und die Informationen, wie man an Beratung und die Personen, die möglicherweise das ganze weite Welt, und da gibt es ganz viele Suchmaschinen, da gibt es ganz viele Angebote, durchaus auch unterschiedliche Finanzierungsstrukturen, vielleicht helfen, etwas zu strukturieren.
Also und sich, was sind das für Fragen, die tatsächlich besonders häufig die Interessenten an Sie herantragen?
Ja, es kommt ein bisschen darauf an. Wir haben ganz häufig mit Interessenten, die ganz konkret im Sinne einer Weiterqualifizierung, weil sie möglicherweise in einer beruflichen Situation stecken, feststellen, dass sie möglicherweise einfach ein neues Computerprogramm erlernen müssten oder auch im Sinne der Digitalisierung ihre Kompetenzen hier erweitern sollten. Und dann kommen sie mit ganz konkreten Fragen, welche Weiterbildung für sie an der Stelle richtig wäre, beziehungsweise wo sie diese ja auch bekommen können. Es gibt aber ganz viele Personen, die, sagen wir mal, eine persönliche Unzufriedenheit in dem Beruf, den sie ausüben, manchmal ja auch verspüren und merken, sie würden ganz gerne etwas verändern, wissen aber noch nicht so richtig, in welche Richtung das gehen könnte. Und da wird es dann auch häufig spannend, denn manchmal verbirgt sich hinter einem Veränderungswunsch manchmal auch die Frage, sollte ich denn Arbeitgeber wechseln? Und in den Beratungen kommt man häufig aber auch zu Antworten, dass es nicht unbedingt um den Arbeitgeberwechsel gehen muss, sondern um die Frage, was macht mich in meinem Beruf, in meiner jetzigen Situation wirklich zufriedenstellend und was brauche ich dazu?
Ja, und ich glaube, auf diese Fragen werden wir gleich noch ein bisschen genauer eingehen. Ich würde gerne noch Frau Hemkes mit ins Gespräch holen. Barbara Hemkes, Sie arbeiten beim Bundesinstitut für Berufsbildung. Das ist einerseits ein Forschungsinstitut, andererseits eine Einrichtung, die die Politik bei Fragen der Berufsbildung beraten soll. Ich glaube, so kann man es ungefähr sagen, ja?
So kann man es sagen. Und gleichzeitig sind wir auch diejenigen, die die Regelung der Berufe und auch der Fortbildung mit koordinieren.
Ah ja. Wo sind denn aus Ihrer Sicht momentan die größten Baustellen beim Thema Weiterbildung in Deutschland? Oder ist alles eigentlich aus Ihrer Sicht Knorke?
Nein, es gibt schon erhebliche Baustellen im Kontext der beruflichen Weiterbildung. Ich glaube, am besten kann man das daran sehen, dass die Bundesregierung vor 2 Jahren einen Prozess gestartet hat, der sich Nationale Weiterbildungsstrategie nennt, wo alle wichtigen Partner, insbesondere die Sozialpartner, Bundesministerien und die Länder zusammengeholt wurden, um mal zu schauen, wie man die berufliche Weiterbildung verbessern kann. Da sind insgesamt 10 Handlungsfelder identifiziert worden, an denen man arbeiten muss. Und das fängt bei der Förderung.
Ich wollte sagen, 10 können wir nicht aufzählen.
Nein,
aber vielleicht
nein,
oder?
Das fängt bei der finanziellen Förderung der beruflichen Weiterbildung nicht an und hört auch bei der Qualifizierung des Weiterbildungspersonals nicht auf. Also es gibt dort einige Baustellen zu bearbeiten. Im letzten Jahr hat die OECD mal geguckt, wie es um die Weiterbildung in Deutschland gestellt ist und hat dort auch ganz interessante Erkenntnisse. Das eine ist der Punkt, den Herr Patuzzi schon benannt hat, nämlich dass wir auch im Bereich der Weiterbildung, ähnlich wie im Bildungsbereich, sozial selektiv sind. Das heißt, die, die schon haben, bekommen auch mehr Weiterbildung als die, die weniger qualifiziert sind oder aber auch weniger verdienen. Zum einen und zum anderen ist es so, dass die Weiterbildung selber ein hochkomplexes und zum Teil kaum übersichtliches Feld ist. Und es gibt dort die dringende Empfehlung der OECD, so etwas zum Beispiel an einem Weiterbildungsgesetz zu regeln. 2 der 3 Parteien der Ampel haben das auch in ihren Programmen stehen gehabt. Schauen wir mal, ob da was passiert.
Wie ist denn die Weiterbildung in Deutschland tatsächlich organisiert? Wo findet Weiterbildung statt?
Man kann fast eher fragen, wo findet Weiterbildung nicht statt? Also wir unterscheiden normalerweise zwischen 3 Bereichen. Das eine ist die formale Weiterbildung. Das ist das, was auch im Aufgabengebiet des Bundesinstituts für Berufsbildung liegt. Das heißt, dort werden Abschlüsse geregelt, wie Meister, Fachwirt und so weiter, also berufliche Fortbildungsabschlüsse. Das ist ein Bereich der beruflichen Weiterbildung, der macht sowas um die 10% aus. Dann haben wir einen ganz großen Weiterbildungsmarkt, das nennen wir nonformale Weiterbildung. Da gibt es dann zwar am Ende Zertifikate, Teilnahmebescheinigungen oder ähnliches, sind aber keine in dem Sinne geregelten Berufsabschlüsse. Und dann gibt es den informellen Bereich, das, was Sie vorhin Selbststudium genannt haben, also das Lernen entweder on the job oder dadurch, dass ich Veranstaltungen besuche, auf Messen gehe oder ähnliches. Das sind so die 3 großen Bereiche, die wir unterscheiden.
Oder inzwischen auch relativ viel im Internet bei YouTube oder so sich Videos angucken. Unfassbar, was es da alles gibt.
Absolut. Bis dahin, dass auch diese Videos durchaus in Weiterbildungsmaßnahmen eingebunden werden und Lernen damit gestaltet wird. So, und es sind halt eine ganze Menge private, aber auch öffentlich-rechtliche Träger von Weiterbildung dabei. Nur um das mal die Dimensionen deutlich zu machen, der Weiterbildungsmarkt ist in einem hohen 2-stelligen Milliardenbereich angesiedelt. Schätzungen, das kann nicht ganz genau statistisch erfasst werden, aber Schätzungen sagen, dass es zwischen 30 und 60 Milliarden Euro sind, die dort Umsatz gemacht werden jedes
Man
Jahr.
Man kann also viel Geschäft machen mit der Weiterbildung. Zahlt sich denn die Weiterbildung auch tatsächlich für den Einzelnen aus? Kann man das auf dem Gehaltszettel ablesen, Frau Schmidlauf?
Ja, also da würde ich mich, also vorsichtig auch, das ist ein bisschen so, wie man nicht sagen kann, wie viel Umsatz gemacht wird auf dem Weiterbildungsmarkt. Es ist auch schwierig, so kausale Ableitungen zu versuchen, die sagen, es führt tatsächlich zu einer Gehaltssteigerung per se. Also das ist, dazu ist das...
Ganz so einfach ist es nicht.
Was eben gesagt hat, genau, es ist viel komplexer. Es hängen auch ganz andere Nutzenerwartungen daran. Also selbst wenn man sagen könnte, es gibt die Möglichkeit, also das, auch das berechnet ja die OECD, wie wirken sich Bildungsabschlüsse auf tatsächlich Beschäftigungsfähigkeit, Beschäftigungsdauer, also Risikoerwerbslosigkeit aus. Da kann man sagen, je höher der Bildungsabschluss, desto geringer Risiko der Erwerbslosigkeit, desto stabiler die Beschäftigungsverhältnisse und desto höher auch das Einkommen. Und die OECD rechnet das dann auch zumindest bis zum tertiären Bildungsabschluss, weil für den quartären Sektor ist es eben, also für die Erwachsenenbildung, das ist der quartäre Sektor, ist es nicht so einfach auszurechnen, dann wirklich in Zahlen aus, also dass jeder Dollar, der investiert wird, sich mindestens für einen Mann 9-fach, für eine Frau sogar 11,5-fach positiv nachher über die Lebensspanne auswirkt. Also das hat tatsächlich, also das ist jetzt mindestens für die Bildungsabschlüsse schön berechnet. Was aber, glaube ich, vielleicht nochmal ganz wichtig ist, ist, dass man auch guckt, was sind eigentlich die Nutzeninteressen derjenigen, die Zeit im Erwachsenenalter auf sich nehmen.
Ja, ich würde vorschlagen, dass wir da einfach gleich nach den Nachrichten noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, was tatsächlich der Nutzen für mich daraus ist. Und weiter geht es mit der Sendung Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Unser Thema heute: lebenslanges Lernen, Fortbildung, Seminare und Bildungsurlaub machen. Meine Expertinnen und Experten dazu sind heute Barbara Hemkes vom Bundesinstitut für Berufsbildung, Mario Patuzzi vom Deutschen Gewerkschaftsbund und Elisabeth Tazidilinov von der Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung. Und wir freuen uns natürlich weiter auf Ihre Fragen und Anmerkungen rund ums Thema. Vor den Nachrichten haben wir darüber gesprochen, dass sich der Nutzen von Weiterbildung nicht so ganz auf Heller und Pfennig ausrechnen lässt, dass ich das nicht unbedingt auf dem Gehaltszettel immer 1:1 nachvollziehen kann. Frau Schmidlauf, was habe ich denn trotzdem als Teilnehmer von Fortbildungen für Nutzen? Da gibt es ja durchaus Dinge, die auch erforscht sind, die man dazu sagen kann.
Ja, da haben Sie recht. Also das ist sehr gut erforscht, weil es ein gutes Berichtssystem zum Weiterbildungsverhalten gibt in Deutschland. Das ist aktuell der Adult Education Survey, also ist auf Deutsch, obwohl er einen englischen Titel hat. Und der zeigt, dass zum Beispiel, also dort wird schön erhoben, was sind die Interessen, warum gehe ich in eine Weiterbildung und was sind denn dann tatsächlich auch aus subjektiver Sicht wirkliche Wirkungen davon, also Nutzenwirkungen. Und da ist zum Beispiel interessant zu sehen, dass es ganz richtig ist. Also die viele sagen, in der Arbeit mehr leisten zu können. Aber direkt nach diesem Interesse kommt schon das Interesse, Wissen persönlich, Wissen über Themen zu erweitern, meinen Alltag besser zu bewältigen, persönlich zufriedener zu sein. Und was interessant ist, weil wir das vorher als letzten Punkt hatten, tatsächlich ist das Thema ein höheres Gehalt bekommen oder eine höhere Position im Beruf erhalten, liegt weit abgeschlagen erst an 5., 6. Stelle.
An 5., 6. Stelle von dem, was sich die Leute davon erhoffen, die teilnehmen an Fortbildung.
Genau. Und in der Wirkung nachher ist es so, dass es tatsächlich aber positive Wirkungen entfaltet. Also es ist bei über 40% derjenigen, die dort dann berichten, was sind ihre Erfahrungen, ihre Wirkungserfahrungen, sagen tatsächlich eine höhere Position im Beruf erhalten, höheres Gehalt bekommen. Das wirkt sich also doch tatsächlich als realisierter Nutzen aus. Und trotzdem ist es so, dass an allererster Stelle steht, persönlich zufriedener zu sein, mehr zu wissen, mehr zu können, gesünder zu leben und ausgeglichener zu sein. Also es ist doch interessant, dass diese persönlichen Themen deutlich wirkungsvoller sind, wenn man teilnimmt und mit dieser Wirkung auch wertgeschätzt werden aus subjektiver Sicht.
Ja.
Und vielleicht noch als Drittes, was häufig vergessen wird, aber viele Menschen suchen in den verschiedensten Lebensphasen, und das kam so etwas vorher auch raus, aus der Beratungssituation, tatsächlich auch, es geht darum, soziale Kontakte zu haben, zu bekommen, zu pflegen, sich zu orientieren in Lebensphasen, in denen ich vielleicht auf der Suche bin nach bestimmten Dingen, mehr beruflicher Zufriedenheit, aber vielleicht auch persönlichen Fragestellungen.
Ja, das mit den sozialen Kontakten habe ich tatsächlich selber auch bei meinen Weiterbildungen erlebt, dass es immer sehr, sehr spannend war, dass man dort Leute aus anderen Bereichen getroffen hat, die aber ganz ähnliche Wünsche und Ziele hatten. Das kann ich gut nachvollziehen. Frau Tazidilinov, Wir haben jetzt viel darüber geredet, was bringt mir diese Weiterbildung. Nur wie finde ich denn eigentlich eine? Da ist ja die Weiterbildungsberatung NRW durchaus ein wichtiger Ansprechpartner. Wie gehe ich vor, wenn ich mich jetzt orientieren will? An was für Kriterien kann ich mich orientieren, wenn ich eine Weiterbildung suche?
Also grundsätzlich kann man vielleicht auch nochmal sagen, dass jeder Bürger in der Bundesrepublik einen Anspruch auf Beratung auch hat. Und die erste Anlaufstelle in diesem Zusammenhang ist de facto in jeder Stadt ja auch zu finden. Das ist die Anlaufstelle der Agentur für Arbeit, die ja hier eine Berufsberatung im Erwerbsleben anbietet.
Also die bietet nicht nur eine Berufsberatung für, ich sag mal, Abiturienten oder Schulabgänger, genau, sondern auch für Leute, die sich umorientieren wollen, sagen
genau,
Sie.
Genau, das mit der Agentur für Arbeit verbinden ja ganz viele Personen oder mit dem Begriff der Berufsberatung tatsächlich eher die Beratung von etwas jüngeren Ratsuchenden. Das ist aber nicht der Fall. Da können sich grundsätzlich Personen, die in der beruflichen Neu- und Umorientierung stecken, ja auch wenden. Die Zielgruppe sind aber auch erwerbstätige und arbeitssuchende Personen, die ja einen Bedarf einer beruflichen Weiterentwicklung verspüren, die möglicherweise ja auch selbst derzeit nicht berufstätig sind, weil sie eventuell eine Auszeit genommen haben, weil sie Familienangehörige pflegen und damit aber einen beruflichen Wiedereinstieg ja auch suchen.
Wenn ich jetzt aber tatsächlich schon vielleicht ein konkretes Ziel im Auge habe, ich interessiere mich vielleicht für Seminare zu einem speziellen Weiterbildungsthema, woran kann ich denn dann erkennen, ob ein Anbieter, der jetzt Seminare dazu anbietet, dass der tatsächlich ein gutes Seminar macht, dass der vielleicht auch ein Renommee hat oder ähnliches, dass das wirklich was ist, worauf ich mich verlassen kann?
Also grundsätzlich kann man eigentlich sagen, je mehr Informationen Sie über einen Anbieter finden oder er Ihnen zur Verfügung stellt, desto seriöser sollte er auch sein. Grundsätzlich sollte er immer das Ziel der von ihm angebotenen Weiterbildung darstellen können. Er sollte darstellen können, inwieweit er selbst zertifiziert ist als Anbieter, einem Qualitätsmanagementsystem unterliegt, wie denn die Fortbildungskosten sind, welche dazu alle auch anfallen. Die meisten seriösen Anbieter bieten auch hierzu sogar auch eine Beratung, wie diese Weiterbildungskosten auch vielleicht von anderen getragen werden könnten.
Da gibt es ja teilweise Zuschüsse, Bildungschecks und Ähnliches. Da kommen wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen drauf. Grundsätzlich sagen Sie, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, wenn ich ein konkretes Seminar im Auge habe, je ausführlicher die Beschreibung des Seminars ist, das ist in der Regel schon mal ein gutes Indiz, dass das auch etwas seriöser ist, oder?
Das ist richtig.
Okay, vielleicht Frau Hemkes, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kümmern Sie sich ja auch durchaus um, ich sag mal, Zertifizierung oder Ähnliches in diesem Bereich. Was gibt es denn für Qualitätssiegel oder Ähnliches oder Dinge, auf die ich mich da verlassen kann, dass ein Anbieter tatsächlich wirklich gute Arbeit macht? Gibt es da so Auszeichnungen?
Ja, da gibt es unterschiedliche. Also als erstes ist es das im Bereich der formalen Weiterbildung. Also wenn Sie einen richtig geregelten Fortbildungsabschluss machen wollen und das öffentlich gefördert wird, dann müssen die Anbieter dieser Fortbildungsmaßnahmen ein Qualitätsmanagementsystem vorweisen, damit sie dafür entsprechend akkreditiert werden. Das kann man dann auch einsehen, was dort liegt. Dann haben wir regional und auf Branchenebene unterschiedliche auch Gütesiegel. In NRW zum Beispiel gibt es das Gütesiegel für berufliche Weiterbildung. Das ist dann mit bestimmten Kriterien hinterlegt. Davon haben wir viele. Was wir nicht haben, ist sowas wie eine übergreifend bundesweit gültige Definition dessen, was gute Weiterbildung ist. Das ist auch sehr schwierig, weil natürlich jeder eine gute Weiterbildung ganz anders empfindet und auch ganz andere Ansprüche an die Weiterbildung hat. Deswegen ist es uns ganz wichtig, dass Beratung auch dazu beiträgt, dass man nicht nur das richtige Thema findet, zu dem man sich weiterbilden lässt, sondern auch die richtige Form, in der man sich weiterbilden lassen kann. Da gibt es die Personen, die sind vor allen Dingen darauf orientiert, sehr viele Vorträge zu haben, sehr viel Input zu bekommen und daraus was zu machen. Dann gibt es andere, die sehr viel stärker praxisorientiert an Themen herangehen und Ähnliches. Da muss man also auch für sich seinen Weg finden, um die Weiterbildung für sich persönlich als positiv zu empfinden. Wir haben als BIP dazu eine Checkliste entwickelt zu beruflicher Weiterbildung. Die gibt es schon ganz lange, die wird alle paar Jahre überarbeitet und aktualisiert.
Und jetzt was wird auch da abgefragt in dieser Checkliste?
Das ist relativ lang. Also es wird ganz viel gefragt zu den wirklich Bedürfnissen des Individuums, also des Einzelnen, der Einzelnen, die eine Weiterbildung sucht, um zu gucken, wie möchtest du eigentlich lernen, was interessiert dich, was ist das Passende, wie viel Zeit kannst du aufwenden, wann und so weiter und darauf finden und auf dieser Grundlage auch einen Anbieter bzw. das Angebot für sich selbst beurteilen zu können.
Wunderbar. Herr Patuzzi, es gibt ja eine ganze Menge Weiterbildungen, die relativ frei verfügbar sind. Und dann gibt es noch ein etwas formaleres Angebot, das ist der Bildungsurlaub. Der ist bei uns im Titel der Sendung irgendwo mit drin. Wir haben es aber noch nicht genau erklärt, was das ist. Können Sie vielleicht mal den Grundgedanken vom Bildungsurlaub kurz zusammenfassen?
Der Bildungsurlaub, Grundgedanke ist der, den Bürgerinnen und Bürgern Zeit und Möglichkeiten an die Hand zu geben, um sich entweder persönlich, beruflich, politisch, kulturell weiterzubilden. Dafür gibt es in 14 Bundesländern Bildungsurlaubs- oder Bildungszeitgesetze, die so Freistellungsregelungen vorsehen, in der Regel 5 Tage im Jahr.
Das heißt, das sind 5 Tage, die ich quasi zusätzlichen bezahlten Urlaub kriege, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht?
Ja, so ist es. Und ich würde es nicht ungern Urlaub eigentlich nennen, sondern es ist eine Freistellung für Weiterbildung. Eine bezahlte Freistellung für Weiterbildung. Und auf der anderen Seite geht es eben nicht nur um die Freistellung, sondern das ist der Vorteil bei diesen sogenannten Bildungsurlaubsgesetzen. Sie haben auch ein anerkanntes und anerkennungsfähiges Angebot auf der anderen Seite, wo man auswählen kann, was man denn eigentlich gerne machen möchte.
Das heißt, ich kann nicht jedes Seminar als Bildungsurlaub nehmen, sondern das hat schon bestimmte Ansprüche.
Genau, das muss vorher anerkannt sein durch staatliche Stellen. Und damit ist auch sozusagen die Frage, habe ich da ein gutes Angebot, finde ich erstmal schon mal so weit geklärt, ein anerkanntes Angebot im Rahmen der Bildungsurlaubsgesetze ist in der Regel, sage ich mal, schon qualitativ was Hochwertigeres als das, was Sie beispielsweise bei YouTube oder sonst wo bekommen. Da wird sehr darauf geachtet, dass das auch Weiterbildungsangebote sind, wo die Menschen auch was mitnehmen können und wo Qualität dahinter ist.
Mhm. Frau Tazidilinov, Sie sind ja bei der Weiterbildungsberatung speziell für NRW zuständig. Da gibt es ja relativ von Bundesland zu Bundesland sehr konkrete Vorschriften, was als Bildungsurlaub durchgeht, was nicht möglich ist. Vielleicht können Sie ganz kurz nur sagen, die wichtigsten Anforderungen in NRW und vielleicht, wie sich so ein bisschen in den anderen Bundesländern vielleicht so etwas variiert.
Ja, vielleicht zu den Variationen, auch wenn ich jetzt nicht die Expertin für den Bildungsurlaub an sich bin, aber im Vergleich gibt es zwischen den Bundesländern Unterschiede, welche Personengruppen tatsächlich vom Bildungsurlaub partizipieren können. Nicht in allen Bundesländern können das zum Beispiel Beamte sein. Auch die Fragestellung, inwieweit politische Bildung auch zu den Inhalten des Bildungsurlaubs gehören, wird unterschiedlich beantwortet. In NRW ist es so, dass wir die Möglichkeit haben, bis zu 5 Tagen an Bildungsurlaub als Arbeitnehmer beantragen zu können.
Sie haben auch die Möglichkeit, den Anspruch des Bildungsurlaubs eines Jahres in das nächste in Abstimmung mit Ihrem Arbeitgeber zu übertragen.
So dass man dann 10 Tage am Stück dann hätte.
So dass man dann 10 Tage am Stück hat. Es gibt auch bestimmte Voraussetzungen bei den Unternehmen, die eine bestimmte Mindestgröße an Beschäftigten auch haben müssen. Auch das ist ein Unterschied hier in den Bundesländern. In NRW müssen es bis zu 10 Beschäftigte sein. Und das ist auch vielleicht wichtig für Personen, die gerade ja möglicherweise den Arbeitgeber gewechselt haben. In NRW muss das Beschäftigungsverhältnis seit mindestens 6 Monaten auch schon bestehen. Und in NRW muss die Weiterbildung beziehungsweise der Weiterbildungsanbieter, da spricht man von einer Luftlinie, maximal 500 Kilometer entfernt von der Landesgrenze sein.
Da kann ich jetzt nicht auf Mallorca meinen Bildungsurlaub machen, aber ich glaube, Paris geht noch oder so.
Genau. Das Interessante ist aber auch in diesem Jahr, wir befinden uns ja leider in der Zeit der Corona-Pandemie, dass auch der Einzug von Fortbildungsangeboten, die da digital genossen werden können.
Also ich kann auch Online-Seminare machen, Fall. Das ist ja auch tatsächlich ganz spannend. Ja, Frau Schmidt-Lauf, dieses Angebot mit dem Bildungsurlaub, es gilt nicht in allen Bundesländern, haben wir eben erfahren, aber in vielen, also
in Bayern und Sachsen gilt es nicht, wobei Sachsen eine Ausnahme hat, weil sich die Stadt Dresden eine spezifische Dienstordnung zur Bildungszeit gegeben hat.
Ah. Also Dresdner Stadtangestellte haben Glück gehabt.
Genau. Das ist sozusagen eine Forderung dort, gut unterstützt von auch dem DGB, der da wirklich, wirklich viel Initiative zeigt. Ja, man ist auf dem Weg zu einem Bildungszeitgesetz.
Wie stark wird das denn genutzt, dieser Bildungsurlaub? Gibt es da Zahlen dazu?
Ja, da gibt es Zahlen dazu, wobei die leider nicht für alle Länder gleichermaßen gut erhoben sind. Also die Datenlage insgesamt für den Bildungsurlaub ist mindestens aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt nicht zufriedenstellend. Aber es gibt trotzdem gute Zahlen, also für die Inanspruchnahme. Und die Inanspruchnahme wird im Allgemeinen immer als sehr gering eingeschätzt. Sie liegt in den Ländern unterschiedlich. Also Land Bremen zum Beispiel hat eine sehr hohe Inanspruchnahmequote von 3%. Und es gibt aber auch Länder, die liegen im 0,3%, zum Beispiel in Brandenburg. Was ich immer wichtig finde, ist, sich klarzumachen, was steckt denn da an reellen Zahlen dahinter, wer dann wirklich in die Teilnahme kommt. Und da kann der Bildungsurlaub eben, und das finde ich das Entscheidende, der Bildungsurlaub ist ein Instrument im Erwachsenenalter für Erwerbstätige, zum Beispiel aber auch Auszubildende, in manchen Ländern auch Menschen, die in Behindertenwerkstätten tätig sind, an Weiterbildung teilzunehmen. Und zwar nicht nur berufsbezogene. Und der Bildungsurlaub erreicht zum Beispiel in Baden-Württemberg seit Einführung des Gesetzes 2017 hat er über 50.000 Menschen erreicht. Also 50.000 Menschen waren in Bildungszeit angeboten. In Niedersachsen 30.000 pro Jahr ungefähr. Also, und wenn man sich diese Zahlen dann auch mal wieder vergegenwärtigt, sieht man, wie viele Menschen pro Jahr bis zu 500.000, also das ist jetzt so eine Dunkelziffer, nur eine Hochrechnung, tatsächlich eigentlich davon profitieren, dass es den Bildungsurlaub gibt.
Ja, wir haben eine Hörerin in der Leitung, Frau Jahn aus der Nähe von Landshut. Hallo Frau Jahn, was ist Ihre Frage oder Ihre Anmerkung?
Ja, hallo, grüß Gott, mein Name ist Jana. Ich wohne in der Nähe von Landshut, vielleicht Landshuter Hochzeit ist vielleicht manchen ein Begriff. Also wir in Bayern gibt es also nicht diesen Bildungsurlaub, aber wir haben in Bayern ganz viele Volkshochschulen, die es natürlich auch außerhalb von Bayern gibt, ist mir klar. Aber bei uns steht der kommunale Auftrag in der Verfassung, in der bayerischen Verfassung, dass die Kommunen den Auftrag haben, größere Kommunen sich auch um die VHS, sprich um die Erwachsenenbildung zu kümmern.
Das ist ja ein sehr gutes Zeichen, dass das Verfassungsrang hat.
Ja, und das kam schon. Und Vilsbiburg, in dem Ort, in dem ich wohne, haben wir, also es ist ein kleiner Ort, 12.000, 13.000 Einwohner, haben wir eine sehr rege Volkshochschule, die ein sehr großes Angebot hat, ein niederschwelliges Angebot, möchte ich extra betonen. Also die Hemmschwelle ist nicht so groß wie vielleicht in anderen Gebieten. Bei uns wird sehr viel angeboten, also ein sehr umfangreiches Programm von Sprachen und EDV und so weiter, aber auch Kultur oder...
Und das nutzen Sie auch selber intensiv?
Ja, ich habe es genutzt. Ich bin lang in der VHS tätig gewesen oder bin noch etwas tätig. Und ja, ich wollte einfach sagen, dass wir eben ein Leitbild entwickelt haben. Ich sag wir, weil ich da mitgearbeitet habe, dass eben lebenslanges Lernen ist das Leitbild der Volkshochschule Vilsbiburg oder überhaupt der Volkshochschulen in Bayern.
Das ist.
Das wollte ich noch dazu sagen. Also, wir haben sehr wohl Kurse, die allgemein angeboten werden, aber wir hier in Vilsbiburg haben eben auch Kontakte zu den Unternehmen und machen Schulungen in den Unternehmen direkt.
Ah, Sie arbeiten da auch mit den Betrieben zusammen. Das ist ja auch durchaus ein ganz interessanter Aspekt.
Ja.
Ja, dann erstmal vielen Dank für Ihre Anmerkung. Wir haben noch eine weitere Hörerin in der Leitung, Frau Herklotsch aus Bad Freienwalde. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Hallo, Frau Herklotsch.
Ja, schönen guten Tag. Ja, mein Name ist Katharina Herklotsch. Ich bin Logopädin. Ich habe eine kleine Praxis hier in Bad Freienwalde mit ein paar Mitarbeitern. Wir finden Fortbildung sehr wichtig. Also das ist natürlich auch in den Arbeitsverträgen drin mit Freistellungen, mit Fortbildungstagen und dass es entsprechend auch bezahlt wird. Ich wollte nur anmerken, dass Corona wahnsinnig viele negative Seiten hat, aber auch einige positive. Und eine positive Seite ist, dass es jetzt so viele Angebote gibt. Ich glaube, es wurde auch schon erwähnt in der Sendung, über Zoom oder so.
Online-Seminare gibt.
Genau, richtig. Und gerade wenn man, wir wohnen oder unsere Praxis ist sehr im Osten von Deutschland an der Oder und viele interessante Fortbildungen finden sehr weit weg statt.
Okay.
Viele auch in den noch alten Bundesländern und in dieser Zeit konnten wir sehr profitieren von diesen Online-Fortbildungen.
Das erleichtert den Zugang, kann ich mir vorstellen, ja.
Das war sehr gut gewesen und ich hoffe ganz ehrlich, dass das auch wenn wieder mehr Zusammenkünfte der Menschen stattfinden können, dass das trotzdem bleibt.
Ja, das ist doch eine interessante Anmerkung. Vielen Dank für Ihren Anruf, Frau Herklotsch. Frau Hemkes, das ist ja tatsächlich auch was ich beobachtet habe, dass Seminare inzwischen häufiger online angeboten werden. Da gab es vorher teilweise auch, glaube ich, Vorschriften, dass bestimmte Sachen quasi in Präsenz stattfinden mussten. Ist das absehbar, dass das vielleicht tatsächlich auch bleibt, dass es solche Angebote häufiger jetzt auch in Online-Varianten geben wird?
Also davon gehe ich fest aus. Es ist tatsächlich so, dass wir beobachten können, dass mit der Pandemie es einen erheblichen Schub der Digitalisierung auch der beruflichen Weiterbildung gegeben hat. Auf allen Ebenen. Gleichzeitig, da muss man dann auch ein bisschen einschränken, das gilt aber nicht insgesamt. Also das, was wir an Problemen am Anfang definiert haben, insbesondere die unterschiedlichen Zugänge und Zugangsmöglichkeiten zu Weiterbildung, die sind damit nicht aufgehoben. Also die Pandemie hat hier auch wieder wie ein Brennglas funktioniert. Gut ist aber, dass die Einrichtungen, die vorher schon sich auf Digitalisierung eingelassen haben, das zum Teil sehr schnell haben realisieren können und dabei auch ganz gute Angebote entwickelt haben, die auch gut nachgefragt werden. und alle Einschätzungen, die wir, das entspricht jetzt nicht irgendwelchen Umfragen, die wir jetzt aktuell vorweisen können, aber doch Einschätzungen, die wir haben einholen können, sagen, dass wir uns in Zukunft auf mehr Digitalisierung einstellen werden in der beruflichen Weiterbildung, vor allen Dingen aber auf mehr Formate, die die Präsenzzeiten mit Zeiten vor dem Rechner dann auch verbinden, weil online kann viel in der Bildung, aber gerade von den Weiterbildern wird immer wieder wiederholt, wie wichtig das Soziale ist. Hatten Sie am Anfang ja auch gesagt.
Ja, wir wollen nach den Nachrichten noch mal ein bisschen auf die Finanzierung von Online-Angeboten, von Seminarangeboten schauen. Unser Thema heute beim Marktplatz: lebenslanges Lernen, Fortbildung, Seminare und Bildungsurlaub machen. Und weiter geht es mit der Sendung Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Unser Thema heute: lebenslanges Lernen, Fortbildungen, Seminare und Bildungsurlaub machen. Meine Expertinnen und Experten dazu sind heute Barbara Hemkes vom Bundesinstitut für Berufsbildung, Mario Patuzzi vom Deutschen Gewerkschaftsbund und Elisabeth Tazedilinov von der Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung. Vor den Nachrichten haben wir jetzt ein bisschen über die positiven Aspekte von Corona auf Weiterbildungen gesprochen. Frau Schmidt-Lauf, gibt es eigentlich Untersuchungen dazu, wie gut Online-Seminare im Vergleich zu Präsenzveranstaltungen funktionieren?
Gute Frage. Ich kenne viele Studien, aber dazu kenne ich jetzt keine.
Okay, hätte sein können.
Also es gibt eher die Frage momentan, wo welche Formate im Digitalen wie angewendet werden. Das ist nicht immer gleich mit Wirkung dann zu verbinden. Also welche Wirkung hat das? Was heißt denn wie gut? Da müsste man erstmal die Kriterien festlegen. Was ist
ein gutes Seminar?
Bedeutet das besonders nachhaltig, besonders motivierend? Die Leute, es gibt kein Dropout, also man bricht die Weiterbildung nicht ab. Also man müsste die Kriterien erstmal festlegen, um das so zu erfassen. Das ist für die Weiterbildung ein sehr viel komplexerer Bereich, als jetzt zum Beispiel das in den Schulen schon versucht wird zu erforschen. Was ich aber denke, was wichtig ist im Bildungsbereich zu sagen, ist, was der Weiterbildung enorm gut gelungen ist, und das war schon vor der pandemischen Situation der Fall. Gerade vorher hat eine Hörerin die Volkshochschulen erwähnt. Der Deutsche Volkshochschulverband hat eine VHS-Cloud eingerichtet, die sowohl für die Lehrenden als auch für die Beratenden, für die Planenden der Programme und die Teilnehmenden zur Verfügung steht, um Kursformate auch online, also digital gestützt, so wie das vorher gesagt wurde, zu begleiten. Das heißt also zu kommunizieren, zu interagieren, Materialien zur Verfügung zu stellen, Fragen zu stellen und so weiter. Auch mal andere Sachen, also andere Formate einzubinden. Da gibt es ja viele OREs, also Open Educational Resources, die digital verfügbar sind. Und da war die Volkshochschule zum Beispiel ist ein Beispiel dafür, wie schnell und wie frühzeitig eigentlich Bildungsträger bereits auf diese digitalen Herausforderungen reagiert haben. Und
ja, da habe ich tatsächlich auch positive Erfahrungen mitgemacht mit dieser VHS-Cloud bei meinem Bildungsurlaub, der dann kurzfristig auch noch umgewandelt werden musste. Das war eigentlich eine Präsenzveranstaltung, die dann kurzfristig umgewandelt werden musste in einen Online-Unterricht. Das hilft da sicherlich auch.
Vielleicht darf ich etwas ergänzen.
Ja, bitte, Frau Tazedilinov.
Ich gebe meiner Vorrednerin absolut recht. Die meisten Bildungsträger haben unglaublich viel auch in die Kompetenz, die digitale Kompetenz ihrer Mitarbeiter investiert. Das, was auch passiert ist, und das finde ich sehr spannend und erfreulich, ist, dass ebenfalls die Beratungseinrichtungen da einen Aufschwung erlebt haben, indem sie ja auch ihre Berater darin geschult haben und entsprechende Beratungsangebote, sei es textbasiert, videobasiert oder per Telefon, auch zur Verfügung stellen. Vielleicht für diejenigen, die selbst eine Beratung ja auch suchen und überall im Grunde genommen in der Bundesrepublik vertreten sein könnten, bietet sich da auch ein Infotelefon an, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung zur Verfügung stellt. Dort trifft man
auf all den Wegen, die ich gerade aufgezeichnet habe, auch auf entsprechendes Beratungspersonal.
Also nach was würde man da jetzt suchen, wenn man diese Telefonnummer haben will? Infotelefon?
Genau, wenn Sie da nach der, Sie können den Weiterbildung...
Ja? Gerne. Entschuldigung, genau. Das ist einfach unter dem Stichwort der Weiterbildungsratgeber, genau. Findet sich gerade genau das, was Sie gesagt haben. Und was, weil wir eben auf digitale Formate geguckt haben, also dieses Infotelefon steht Ihnen kostenfrei von 9 bis 17 Uhr täglich zur Verfügung. Was aber dort auch passiert, ist, dass Weiterbildungsberatung online funktioniert, zum Beispiel im Co-Browsing.
Was also ist Co-Browsing?
Co-Browsing, das ist das, was Sie vorher gefragt haben. Also ich suche jetzt etwas, das mag beruflich sein, aber dieser Weiterbildungsratgeber stellt sich zunehmend auf alle Felder, Themenfelder des lebenslangen Lernens ein. Und Sie suchen jetzt eine qualitativ hochwertige Weiterbildung, ein Angebot, dann können Sie dort mit dem Berater gemeinsam in diesem Co-Browsing, also Sie browsen gemeinsam im Internet, auf die Recherche, auf die Suche gehen. Und für solche Fälle dann über ein gemeinsames Surfen zu dem hoffentlich richtigen Angebot und Ergebnis kommen.
Ja, das ist doch ein guter Hinweis. Wir haben noch eine Hörerfrage. Da ging es um diese Frage zur Bewertung von Fortbildung. Da gibt es offenbar diese Checkliste. Wie findet man die beim BIP, Frau Hemkes? Nach was muss man da suchen?
Also wenn Sie im Internet suchen, geben Sie ein BIP-Checkliste Weiterbildung, dann werden Sie sofort dorthin geleitet.
Und BIP mit 2B, also mit 3B
insgesamt und einem I dazwischen, genau.
Genau, ja, also das war die Frage von Herrn Urban. Ich hoffe, wir konnten Ihnen damit weiterhelfen. Unsere Hörerfragen hat für uns mein Kollege Thomas Meinert im Blick, der jetzt aus einem Nachbarstudio mir hoffentlich zugeschaltet ist, auch wenn ich ihn gerade nicht sehen kann. Herr Meinert, was kommen besonders für Fragen oder Anmerkungen zum Thema?
Ja, erstmal eine ganze Reihe Anmerkungen. Wir können nicht alle aufführen, aber vielleicht mal so ein paar zur Auswahl. Herr Rosenhofel beispielsweise sagt, das Bildungsverständnis müsste noch mehr Richtung Persönlichkeitsentwicklung gehen. Die ist oft wichtiger als der ganz konkrete fachliche Bezug. Das sehen die Arbeitgeber, sollten das vielleicht etwas erweitert sehen. Und es gibt auch Erfahrungen von älteren Hörern, die sagen, vor 30 Jahren zum Beispiel war das Thema Solarthermie überhaupt nicht in der Weiterbildungsszene vertreten. Da wurde vieles abgewürgt. Das würde man heute vielleicht bedauern. Und es gibt auch viele Menschen, die sind von Fortbildungsangeboten ausgegrenzt. So sagt beispielsweise ein Landwirt, der 60 Kühe zu melken hat, sagte, wann soll ich das machen? Es geht gar nicht. Wenn, dann müsste ja die komplette Familie für mich einspringen. Also, und spätabends geht gar nicht, weil ich ja morgens wieder raus muss. Das ist also auch eine schwierige Situation. Zu der Persönlichkeitsentwicklung vielleicht noch die Anmerkung von Herrn Jessen aus Hamburg. Er sagt, er war mal Landwirt, dann Zimmermann, arbeitet jetzt im pädagogischen Bereich, macht viel Therapie, Reiten mit Kindern und da kommen ihm ganz viele Erfahrungen, die Landwirtserfahrung und die pädagogischen Sachen, auch der Zimmermann, das kommt ihm bei der Arbeit mit Kindern in der pädagogischen Hilfeeinrichtung sehr zugute. Also man muss mehr fächerübergreifend denken. Er hat also im Berufsleben viel gemacht. Und ein Problem, was wahrscheinlich viele Menschen haben, ein Hörer, der jetzt schon weit über 90 ist, sagt, er hat die Erfahrung gemacht, dass es auch Grenzen gibt. Als er über 50 war, hat er schon gemerkt, die Fähigkeit zum lebenslangen Lernen, die lässt dann doch etwas nach. Und die Frage, die sich daraus ergibt für alle, gibt es auch speziell Angebote für Menschen über 50, weil die haben ja oft auch schon das Gefühl, ach, was soll das, ich kriege ja sowieso keinen neuen Arbeitsplatz mehr, keinen neuen Beruf. Also spezielle Angebote für ältere Hörer.
Ja, Frau Hemkes, vielleicht gebe ich die Frage mal kurz an Sie. Was sagen Sie, gibt es da tatsächlich Angebote dafür?
Ich muss Ihnen gestehen, da habe ich gar nicht wirklich den Überblick. Ich weiß, dass es durchaus einige Betriebe gibt, die besondere Angebote machen für ältere Beschäftigte. Aber ich wäre etwas zurückhaltend bei der Frage, ab 50 fällt es schwerer zu lernen. Ich bin selber über 50 und kann das so nicht bestätigen, bekomme es so auch nicht mit. Es sind möglicherweise andere Formen des Lernens, die dabei bevorzugt werden. Und wir hatten gerade über die Frage über die Digitalisierung gesprochen. Es ist ja nicht nur, dass Angebote ins Netz gelegt werden. Das ist ja noch der einfachere Teil davon. Sondern was sehr spannend ist, dass mit der Digitalisierung auch einhergeht, dass neue Formen des Lernens oder der Bildungsgestaltung mitentwickelt werden. Häufig haben wir ja ein Bild von Weiterbildung. Das heißt, ich komme morgens ins Seminar, da sitze ich dann bis zum späten Nachmittag, werde von einem oder einer Referentin bespielt, bespaßt und gehe ich wieder raus. Tatsächlich haben wir gerade durch digitale Formate unglaublich gute Möglichkeiten, Lernen auch didaktisch sehr anspruchsvoll zu gestalten und vor allen Dingen das Bedürfnis dessen, was gelernt werden soll und dessen, was dann im Lernprozess selber passiert, besser aufeinander abzubestimmen.
Herr Patuzzi, ich würde an Sie vielleicht noch mal kurz die Frage richten. Haben Sie den Eindruck, dass vielleicht ältere Menschen oder vielleicht auch andere Bevölkerungsgruppen von Weiterbildungsangeboten doch auch eher teilweise ausgeschlossen sind?
Na, dieses Beispiel von diesem Landwirt zeigt ja, dass es schon, sagen wir mal, Beschäftigtengruppen gibt, die nicht so einfach an Weiterbildung kommen, weil einfach ihre Arbeitszeiten so sind, wie sie sind und die Angebote nicht so richtig drauf oder es da einfach keine Angebote gibt teilweise. Gilt auch für viele, sagen wir mal, prekär Beschäftigte, die mit mehreren, sagen wir mal, Minijobs hantieren müssen. Auf der anderen Seite, die sagen wir mal, Angebote für Ältere, ich glaube, da entwickelt sich zaghaft etwas, weil der Bedarf wächst. Bin auch so fast schon an die 50. Ich muss auch noch 20 Jahre bis zur Rente durchhalten. Und vielen geht es schon so, dass ihr Arbeitsplatz vielleicht so ein bisschen wackelig ist oder dass die auch merken, sie müssen noch mal gucken. Und ich erlebe das auch im Bekanntenkreis, aber sehe das auch in ganz vielen Berichten, Erzählungen von Kolleginnen und Kollegen. Da entsteht gerade schon Bedarf, den man auch abholen muss. Und das ist, glaube ich, so eine Aufgabe für die nächsten Jahre, nicht nur genauer hinzuschauen, sondern auch attraktive Angebote eben für, ich sage mal, einfach über 40-Jährige zu entwickeln. Denn wenn wir nachher auf die Finanzierung kommen, wir sehen, dass die Finanzierungsinstrumente, vor allem, sage ich mal, das Aufstiegs-BAföG, ganz überwiegend von jüngeren Menschen in Anspruch genommen wird, aber kaum von 45- bis 65-Jährigen.
Wunderbar, das ist ein guter Hinweis. Wir haben eine Hörerin in der Leitung, Frau Antonia Simon aus Berlin. Hallo Frau Simon, was ist Ihre Frage oder Ihre Anmerkung?
Ja, hallo, vielen Dank für dieses tolle Thema heute. Ich bin 58 Jahre alt, arbeite in einer kleinen Digitalagentur in Potsdam in Vertrieb und Marketing. Meine Arbeit ist fast komplett weggefallen. Es gibt keine Konferenzen mehr, keine Messen. Ich mache ab und zu einen Online-Vortrag, Präsentation, auch der Kontakt mit den Museen. Wir machen Apps für Museen. Mhm. Ist ganz anders, fällt gar nicht mehr. Der direkte Kontakt findet gar nicht mehr statt. Meine Akquisitionsfähigkeiten und direkte Kommunikation ist nicht mehr gefragt. Ich muss mich natürlich den digitalen Tools stellen. Ich komme aber komme eigentlich nicht hinterher, was meine Entwicklerkollegen und Kolleginnen locker schnell lernen. Die sind so agil. Zoom, Jira, Monday, Slack. Ach, heute machen wir nicht mehr Monday, sondern wir gehen jetzt zu Jira über. Ich hatte mich gerade mühsam an Monday gewöhnt, an so ein Vertriebstool. Ja. Ich frage mich, wie ich mich fortbilden kann. Ich habe eine Teilzeitstelle. Ich hatte mal in Arbeitslosenzeiten eine Fortbildung zum Online-Marketing. Das hat mir überhaupt den Einstieg in diese Firma ermöglicht. Mhm. Das war toll. Und ich will aber jetzt natürlich nicht arbeitslos zu werden, um mich wieder weiter fortbilden zu können. Wie kann ich das finanzieren?
Ja, Finanzierung ist tatsächlich das gute Stichwort. Was kann man denn da machen, Frau Tazidilinov? Wo gibt es Hilfen für die Kosten da an der Stelle?
Das finde ich gerade auch ganz spannend, auch im Zusammenhang mit dem Alter, wobei ich finde, dass 50 eigentlich kein Alter ist.
Da sind wir uns alle einig, glaube ich, hier.
Genau. Das Stichwort, das ich jetzt gerade auch interessant fand, wie kann ich denn, wo kann ich mich qualifizieren lassen, wie kann ich das finanzieren, ohne dafür gleichzeitig meinen Job aufzugeben? Und hier ist für mich ein interessantes Stichwort das Qualifizierungschancengesetz oder das Arbeit von morgen Gesetz, das 2019 und 20 geschaffen worden ist und hier ein größeres Finanzierungsspektrum, das da ja auch über die Agenturen für Arbeit wieder zu erhalten ist, ermöglicht. Hier hätte die Zuhörerin gerade zumindest die Möglichkeit, eine sogenannte Anpassungsqualifizierung, weil ihre Anforderungen an Digitalisierungskompetenzen sind gestiegen. Und in diesem Zusammenhang haben die Arbeitgeber die Möglichkeit, seitens der Agentur für Arbeit sich mit Hilfe dieses Gesetzes auf jeden Fall zum Beispiel auch den Arbeitsentgeltausfall finanzieren zu lassen.
Das klingt sehr technisch. Das klingt jetzt sehr technisch, aber das geht darum, dass tatsächlich für die Zeit, wo ein Arbeitnehmer ausfällt für eine Fortbildung, quasi Ersatz irgendwo gestellt wird, beziehungsweise zumindest der Arbeitsausfall bezahlt wird. Oder habe ich das falsch verstanden?
Genau, in diesem Zusammenhang, also das Konkrete müsste man dann vor Ort mit dem zuständigen Berater klären, aber grundsätzlich können Arbeitgeber Arbeitsentgeltzuschüsse finanziert werden, die können die Lehrgangskosten finanziert werden und das je nach individueller Situation bis zu 100%. Das heißt, das ist sowohl für die Arbeitgeber als auch für die Arbeitnehmer eine gute Gesprächssituation, in die man miteinander auch gehen kann.
Das hilft vermutlich auch, wenn man seinem Chef tatsächlich dann sagt, da gibt es eben auch Förderungen und vielleicht musst du da gar nicht so viel für bezahlen. Genau. Guter Hinweis. Bitte?
Vielleicht noch ein anderer Hinweis, ebenfalls für beide Seiten. Das ist die Möglichkeit der Finanzierung über sogenannten Bildungscheck, auf den sowohl in manchen Bundesländern die Arbeitnehmer einen Anspruch haben können, als auch die Arbeitgeber. Hier in NRW ist es zum Beispiel so, dass auch ein Arbeitgeber hier bis zu 10 Mitarbeiter im Jahr mit Unterstützung des Bildungschecks die Weiterbildung seiner Mitarbeiter finanzieren könnte.
Aber zu solchen Fragen berät eben auch sowohl die Bundesagentur für Arbeit berät dazu und auch die Weiterbildungsberatung in den einzelnen Bundesländern, habe ich richtig verstanden, ja?
Das ist richtig, genau.
Ja, Frau Simon, ich hoffe, wir konnten Ihnen ein ganz kleines bisschen damit weiterhelfen.
Also die Agentur für Arbeit ist auch Weiterbildungsagentur. Nicht nur für die Arbeitssuchenden.
Ja, sie kümmern sich auch darum, genau.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für Ihren Anruf.
Ja, danke schön.
Diese Weiterbildungsagentur, das würde ja dann auch für unseren nächsten Hörer, Herr Drees, ist Lkw-Fahrer. Firma ist in Schleswig-Holstein, aber er wohnt in Mecklenburg-Vorpommern. Er sagt, er muss alle 5 Jahre ein Weiterbildungsmodul machen, aber der Arbeitgeber möchte das oder bezahlt das nicht. Ist auch da die Agentur für Arbeit für ihn der richtige Ansprechpartner?
Frau Tazedilinov, was sagen Sie da? Ist da auch die Bundesagentur der Ansprechpartner oder an wem würden Sie den verweisen?
Unbedingt wäre das der erste Ansprechpartner. Sie haben aber auch in jedem Bundesland ja auch nochmal so trägerneutrale Einrichtungen, die ebenfalls dazu auch beraten können. Die Agenturen zur Arbeit haben durchaus auch einen Arbeitgeber-Service, der nach Bedarf und Interesse durchaus auch die Arbeitgeber zum Beispiel aufsuchen kann, um dort auch über die Zuschussmöglichkeiten solcher Weiterqualifizierung zu informieren.
Herr Patuzzi vom DGB, da würde ich jetzt dann doch noch mal fragen, das klingt schon ein bisschen schräg, dass ein Arbeitgeber eine Weiterbildung nicht bezahlen will, die aber für den Beruf zwingend erforderlich ist. Kann das eigentlich rechtens sein?
Also ich habe mich das auch gefragt. Ich kenne jetzt nicht die genaueren Umstände, aber ich würde mal so Pi mal Daumen sagen, dass hier der Arbeitgeber in der Pflicht ist, das dafür freizustellen, auch das zu bezahlen, dafür zu sorgen, dass der Beschäftigte, der ja für ihn arbeitet, diese Arbeit auch so ausführen kann, wie es auch erforderlich ist. Das ist eigentlich
sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, genau. Sollte man denken. Aber wir können das jetzt leider nicht mit letztgültiger Rechtssicherheit hier Ihnen so garantieren, glaube ich. Ja,
gehen wir auf ein anderes Thema über. Mail von Heike Schulze. Sie sagt, ich habe mit Mitte 40 noch Abitur gemacht, habe dann noch studiert und ich war so motiviert, obwohl ich die Älteste im Kurs war, dass ich dann mit Anfang 50 mein Studium beenden konnte. Und ein Hörer aus Aachen sagt, früher hieß das Realabendschule, Abendgymnasium. Heute wird das, zumindest in Nordrhein-Westfalen, wahrscheinlich auch in anderen Bundesländern, alles als Weiterbildungskolleg bezeichnet. Und der Vorteil ist, diese Weiterbildungskollege in Nordrhein-Westfalen, wir können gleich hören, ob auch woanders, sind kostenlos, A. Und B, man kann auch BAföG, Hilfe nach Bundesausbildungsförderungsgesetz, beantragen. Also der Begriff Abendkolleg ist da neu eingeführt. Und dann die Frage eines jüngeren Hörers. Er ist Anfang 30, arbeitet im Einzelhandel, hat aber gekündigt und seine große Leidenschaft ist die Programmierung und er möchte jetzt quer einsteigen. Ist da der Weg über Abendkolleg, Abendschule nicht etwas zu langwierig? Gibt es da auch vielleicht eine Abkürzung, andere Möglichkeiten? Also bleiben wir erstmal bei dem Begriff Abendkolleg.
Ja, vielleicht ganz kurz Frau Hemkes dazu. Was kann man dazu sagen?
Ja, positiv ist mit Sicherheit, dass die Hochschulen in den letzten 10 bis 15 Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen haben, um auch im Bereich der Weiterbildung tätig zu sein. Und das nicht nur für Personen, die Abitur und Studium gemacht haben, sondern auch für beruflich qualifiziert. Es hat ein großes Programm des Bundes und der Länder gegeben, Aufstieg durch Bildung, offene Hochschulen. Und in diesem Rahmen sind sehr attraktive Weiterbildungsangebote für, ich sag mal in Anführungsstrichen, jedermann entwickelt worden. Und es macht mit Sicherheit Sinn, sich mal an der Hochschule im Ort umzugucken, was es dort an Angeboten gibt, die man wahrnehmen möchte. Das gilt sowohl für die Einzelne als auch vielleicht für einen Betrieb.
Was jetzt speziell den Hörer angeht, der Informatik, glaube ich, machen möchte. Viele haben ja auch sehr viel sich schon selber beigebracht, sehr viel selbst gelernt, programmieren gelernt, haben aber keine offizielle Qualifikation dazu. Was kann man da machen? Gibt es da inzwischen auch Methoden, dass man da irgendwie eine Qualifikation bekommen kann?
Ja, das ist gar nicht so neu. Also im IT-Bereich ist das relativ einfacher, weil im IT-Bereich sehr viel angerechnet werden kann von dem, was man vielleicht auf dem Markt schon an Zertifikaten bekommen hat, was man selber sich informell angeeignet hat, um dann auch entsprechend den Berufsabschluss machen zu können. Es gibt in der beruflichen Bildung die sogenannte Externprüfung und die sieht vor, dass Personen, die sich auf anderen Wegen die Kompetenzen angeeignet haben, für diesen Beruf unter anderem durch eine lange Berufspraxis, aber auch möglicherweise durch Studienanteile, in eine Prüfung gehen können, ohne dass sie vorher die 3 Jahre oder 3,5 Jahre Ausbildung gemacht haben müssen. Da kann man sich erkundigen bei seiner zuständigen Kammer, bei der IHK oder HWK vor Ort und sich dort beraten lassen, wie man seinen Berufsabschluss nachholen kann.
Das klingt doch auch nach einer spannenden Möglichkeit. Vielleicht noch eine Frage, Thomas.
Ja, viele sind sehr am Zweifel. 3 Jahre Abendschule ist eine lange Zeit. Wenn man sozusagen angefangen hat, aber vor der Entscheidung steht, soll ich dann weitermachen, soll ich nicht, kann ich das? Wo kann man sich beraten lassen, wenn man sozusagen auf dem Weg ist, ein Abbrecher zu werden? Gibt es da spezielle Beratungen?
Ja, Frau Tatsidilinov, gibt es da vielleicht Hilfen für solche Situationen?
Das ist tatsächlich ein spezieller Fall. Vielleicht kann ich unabhängig davon, wo der Hörer jetzt gerade sich auch befindet, die sehr gut die Suchmaschine für Weiterbildung nochmal anbieten. Dort finden Sie eine Auflistung sämtlicher Beratungsstellen in allen Bundesländern.
Frau Schmidt-Lauf wollte ganz kurz noch was ergänzen. Wir haben wirklich nur noch wenig Zeit.
Ja, ich weiß, wir haben ganz wenig Zeit, aber ich habe eine Sache ist mir noch wichtig. Vielleicht an der Stelle finde ich sehr richtig, was gesagt wurde. Und es gibt ja auch dafür ein Instrument bereits, das heißt Profilpass. Das kann man im Internet sich auch anschauen. Das ist auch ein Instrument, das mich dabei unterstützt, bisherige Kompetenzerwerbe formal mir
irgendwie bescheinigen zu lassen in irgendeiner Form, ja?
Bilanzieren und daraufhin dann weiterzugehen.
Profilpass. Also
zu sagen, wo stehe ich? Genau, Profilpass, wo stehe ich und wie kann ich weitergehen?
Wunderbar. Und ich fürchte, wir müssen jetzt tatsächlich die Sendung zum Ende bringen, genau, weil wir sind wirklich am Ende unserer Sendezeit angekommen. Ich sage vielen Dank an meine Experten, an Barbara Hemkes vom Bundesinstitut für Berufsbildung, an Mario Patuzzi vom Deutschen Gewerkschaftsbund, Elisabeth Tazedilinov von der Gesellschaft für Beschäftigungsförderung und an Sabine Schmidt-Lauf von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Danke an die vielen Menschen, die sich mit Anrufen und E-Mails an der Sendung beteiligt haben. Und natürlich auch danke an meinen Kollegen Thomas Meinert und die Kollegen hinter den Kulissen in Produktion und Technik und am Hörertelefon. Nächste Woche geht es im Marktplatz rund um das Renovieren und Verschönern des eigenen Hauses oder der Eigentumswohnung. Kommenden Donnerstag dann der Marktplatz wieder um 9:08 hier im Deutschlandfunk, dann mit meinem Kollegen Armin Himmelrath am Mikrofon. Und gleich nach den Nachrichten geht es hier dann weiter mit meiner Kollegin Susanne Kuhlmann und der Sendung Umwelt und Verbraucher. Das war's mit dem Marktplatz für heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.